Der Podcast wird präsentiert von www.verfolgung.jetzt, der Kundgebung auf dem Bundesplatz zu Bern, wo am 31. August verfolgten Christen weltweit eine Stimme gibt.
Eier sind besonders symbolträchtig, oder? Als erstes mal, man hat ja nicht Eier fasten, Eier essen, oder? Und wie hat man Eier können haltbar machen? Man hat es natürlich gesotten, oder? Man hat es dann auch rot angemalt früher. Rot war ja die Liebe, die Farbe fürs Leben, aber auch für Blut. Und aus dem hat sich dann die Farbigkeit auch entwickelt. Aber das Ei ist ja auch das Zeichen vom Tod und von der Auferstehung. Also die Schale ist kalt, es ist nichts bedeutet und wie der Stein am Grab, oder, wo weggestoßen wird, kommt aus dem Ei raus das Leben. Also wo dort ist das Ei ein starkes Symbol für die Auferstehung von Jesus Christus.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Es ist eine schöne Tradition, wenn man im Frühjahr amix wieder mal 4 Tage am Stück frei hat und wieder mal ein bisschen entspannen kann. Der Ostertag bietet auch viele Traditionen wie Ostereile suchen und Schokihasen essen. Aber eigentlich ist der ursprüngliche Grund von Karfreitag und Ostern ein anderer. Es geht um den Tod und um die Auferstehung von Jesus Christus, der zentralen Figur aus der Bibel. Wir tauchen heute ein in die Geschichte rund um Karfreitag und Ostern und in die verschiedenen Traditionen. Mein Name ist Karl Littli.
In unserem Format ist es ja immer so, dass wir eigentlich das Dritte da hocken. Also ich als Host mit 2 Gästen. Heute ist es mal ein anderes Setting, weil Romina Monferini, katholische Theologin aus Luzern, kann krankheitshalber leider nicht dabei sein. Darum sind wir heute das Zweite. Bei mir ist der Peter Schultes, reformierter Pfarrer und Notfallseelsorger im Ruhestand aus Pfäffiken. Herzlich willkommen, Peter.
Danke.
Gut, sind wir zu Zweiten.
Ja, ich finde es schade natürlich, dass Romina nicht dabei sein kann und wünsche ihr alles Gute, gute Gesundheit und freue mich jetzt einfach mit dir das Thema anzugehen. Und
da schließe ich mich an. Wir reden ja über Ostern. Peter, was klingt dir da an beim Wort Ostern, wenn du das hörst?
Also es ist für mich einfach, Ostern ist verbunden mit ganz grosser Freude und Dankbarkeit auch für ihr. Es ist für uns auch immer ein Familientag gewesen, also, aber überwiegend ist einfach Freude, Erleichterung, ein Glücksgefühl und einfach, ja, ich kann es fast nicht beschreiben. Also das Herz juchzt einfach bei Ostern.
Ich denke immer noch zurück an meine Kindheit, wenn ich Ostern habe. Es ist ja so in der Zeit vom Frühling, wo die Natur wieder anfängt aufblühen und es gleich noch so ein bisschen der Winter am Nachhallen ist oder je nach Wetter, ja, kann noch Winter sein, oder? Und ich weiss noch, als Familie, wir haben immer Eile gesucht, wir haben Hasen bekommen. Es war sowieso eine besinnliche Zeit gewesen, aber ohne so die Erwartungen, wie du sie an Weihnachten hast, oder? Du musst Geschenke machen, alle müssen zusammen sein. Das ist ja auch schön, aber je nachdem manchmal auch ein bisschen mit Stress verbunden. Und dort ist wirklich so eigentlich Kernfamilie zusammen, das finde ich noch schön. Wie nutzt du die Tage jetzt dieses Jahr? Hast du Pläne? Was hast du vor?
Also, dieses Jahr bin ich mal ganz arbeitsfrei an Ostern.
Schön.
In der Regel bin ich sonst engagiert in Gottesdiensten, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Wir haben auch Traditionen gehabt. Also, in die Kindheit zurück mache ich mich erinnern, so um Osternzeit hat man zuerst mal kurze Hosen anlegen und dann söcken. Und schön. Das war natürlich nur so ein Fest gewesen. Das ist so, wie wenn man eine Kuhherde das erste Mal auf die Weide rauslässt, dann im Frühling, eben da kumpelt man und juckt die Viecher und so ist es auch. Also eben, wie du gesagt hast, Ostern ist vielseitig, oder? Es ist Frühling, es ist Lebensanbruch, aber eben ein Aufbruch, aber es hat auch ganz viel theologische, religiöse Bedeutungen. Und sonst eben habe ich Gottesdienst gehabt oft und wo unsere Kinder noch kleiner waren, hat es nachher vom Quartier her haben wir viele Familien zusammen eine Waldhütte gefeiert und haben dort einen Osterparkour gemacht. Also haben von Posten zu Posten müssen, es hat Fragen aller Weltsfragen gegeben, aber auch zu Ostern. Und am Schluss ist man dann zusammen und hat grilliert und gefeiert. Und die auf dem Parkour verloren haben, die mussten dann Suppe kochen und arbeiten.
Das ist noch fies.
Ja, aber man hat auch gemischt, die Familie, es war wirklich einfach ein Gaudi gewesen. Und vielleicht das Wort Gaudi drückt auch etwas aus, oder? Ostern. Auch Weihnachten ist ja Glück und Freude, aber Ostern ist nochmal eine andere Art. Das ist zwar besinnlich, aber eben das Gaudi, das Lustvolle, das Lebensvolle, das Lebendige, das kommt so in den Ostern, auch in den Kreisen, wo vielleicht jetzt Ostern theologisch nicht gerade so bedeutungsvoll, irgendwie doch zum Ausdruck.
Können wir gerade schon ein bisschen im Vorgeschmack über was Ostern alles ist. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen den Begriff finden, oder? Ostern, was heisst das eigentlich genau, der Begriff? Was bedeutet der?
Ja, also der Begriff selber, woher er kommt, ist mir ja oft in gewissen Sachen immer so ein bisschen mit Begriff unsicher. Also die einen sagen, das könnte von Austro kommen, Morgenröte, oder? Das würde natürlich wieder mit dem Auferstehen, also mit der Sonne, wo geht, mit dem Leben, wo aufersteht, zusammenhängen. Andere sagen, das käme von Ostern. Dann habe ich mal irgendwann, aber das ist mir jetzt nicht mehr ganz so gegenwärtig gelesen, es hat auch irgendwie mal eine heidnische Göttin gegeben, die auch so Ostera oder irgendwie geheissen hat. Aber es hat sicher eben mit Aufgehen von Sonne, von Licht, von Leben zu tun. Etwas Schönes, etwas Lebendiges, etwas Energiegeladenes, emotionell Kraftvolles. Und für mich hat der Begriff Austro noch schön gedacht, Morgenröte, das passt ja eigentlich. Es ist ja auch im frühen Morgen passiert, das Austro. Da hat man es erst mal erkannt, dass da etwas Überwältigendes passiert ist.
Also quasi auch wie so ein Sonnenaufgang nach dem, was ja eigentlich vorher passiert ist. Weil Ostern, das verbindet wir Christen ja mit der Auferstehung von Jesus Christus. Aber Ostern kann man ja auch nie ohne den Karfreitag nehmen, oder?
Ja, genau. Also es hängt überhaupt den ganzen Block zusammen. Eigentlich fängt ja die ganze Ostergeschichte ein Stück weit 46 Tage vor Ostern an. Mit dem Aschermittwoch. Das ist ein Brauch vor allem in der katholischen Kirche, wo man dann in die Kirche geht und der Priester einem ein Kreuz auf die Stirn macht mit Asche. Mhm. Und von dort fängt die Fastenzeit an, oder?
Die ganze Passionsfastenzeit, die wir
Genau. Also Passion kommt ja vom latinischen Begriff Pazi, heisst erdulden, leiden. Also in dieser Zeit tut man ganz besonders eben an Jesus Christus denken und an das, was er erduldet und erlitten hat.
Also würdest du schon auch sagen, die Ostern und Karfreitag, das hängt alles mit der Fastenzeit zusammen. Ich möchte jetzt aber gleich noch zuerst auf das Wort Karfreitag, Kar, kommen, dass man das vielleicht auch noch könnte definieren.
Ja, Kar kommt von Kara, es ist ein althochdeutsches Wort und heisst klagen, Traum. Also Karfreitag ist der Klagetag. Ist ja interessant. Im angelsächsischen Raum ist der Good Friday.
Ja, genau.
Der Good Friday ist ganz spannend, oder? Also, im Französischen heisst es ja italienisch Pasqua. Pasqua kommt von Passa, Passafest. Aber Kara heisst eigentlich Klagetag. Karwoche heisst Klagewoche. Und das hat eben mit dieser Fastenzeit einen Zusammenhang, oder? Man tut sich vorbereiten auf das Leid, also Gedenken an das Leiden von Jesus Christus in diesen ganzen 46 Tagen. Wir fasten aber nur 40 Tage, weil am Sonntag ist eben, der Sonntag ist für uns eigentlich immer Erinnerung an Ostern und darum hat man die 40 Tage dann Zeit, um sich die Seele reinigen, um auf gewisse Sachen verzichten und so sich auf das Traurige, aber eben dann auch Schöne vorzubereiten.
Und wie tut man sich da vorbereiten? Was würdest du da sagen, gerade als Pfarrer? Ist das eigentlich ein schöner Steigerungslauf, oder? Wo am Aschermittwoch anfängt und dann hast du die 40 oder 46 Tage, wie du auch gesehen, kalendarisch oder fastentechnisch. Nimm uns da mal ein bisschen rein. Wie siehst du den Weg?
Ich finde es ein schönes Wort, Steigerungslauf, das du gebraucht hast. Oder man tut sich wie auf etwas vorbereiten. Also, wie sagt man, auf eine Prüfung hat man auch Vorbereitungszeit für einen Sportanlass oder Bergwanderung oder so. Man tut sich wie einstellen auf etwas. Und man muss wissen, natürlich zu früheren Zeiten, wo man noch nicht in dem Überfluss gelebt hat, in dem Wohlstand, wenn man ein Fest hat feiern, hat man auch immer müssen sparen. Also, wenn man Butter gebraucht hat, hat man halt für Zöpfe oder was auch Gebäck, hat man das halt müssen vom Maul absparen, oder? Und in der damaligen Zeit, so im Mittelalter, 16, 1800 vielleicht auch noch, ist in der Fastenzeit, hat man kein Fleisch gegessen, kein Fleischprodukt, also ja interessant, oder, zu dem heutigen Thema. Kein tierisches Produkt, kein Eier, keine Milch, kein Käse, also alles, was ums Tier war, hat man gefastet und natürlich hat das auch damit zu tun, wenn man dann einen Braten hat wollen, oder? Die Keller sind ja langsam am Ende vom Winter leer gewesen und wenn man dann an Ostern noch etwas hat wollen, Feins machen, hat man das halt müssen sparen. Also so ist das Fasten eigentlich nicht nur ein Fasten gewesen, wie jetzt tut es uns gut oder aus Jesus Gründen tun wir Fasten aus dem, sondern es war eine Notwendigkeit gewesen. Und wie ich gesagt habe, es sind vor allem auch tierische Produkte gewesen, Alkohol. Es sind ja interessante Themen, die wir heute auch wieder aktuell können sein. Also das hat man damals mal gehabt, das ist dann wie ein bisschen verflogen.
Das kennt man heute halt nicht mehr so, gell?
Nicht mehr so, aber es ist ganz interessant, wie das Fasten wieder aufkommt. Natürlich tut man es zum Teil mit Gesundheitsfasten machen. oder anders, aber bei uns in den christlichen Kreisen ist es eigentlich recht wieder aufgekommen. Und ich persönlich tue zum Teil einfach mal auf Gewohnheiten fast, oder? Also keine Social Media, eine Weile lang Medienkonsum reduzieren, um die Zeit zu investieren, um mehr Zeit haben, in die Bibel lesen, bei Gott Zeit zu beten oder einfach zur Ruhe zu kommen, sich aus dem Tempo rauszunehmen, aus dem medialen Gewitter, wo wir fast jeden Tag haben, ein bisschen zur Ruhe kommen und dann eben Kaffee auf Alkohol, auf Süßigkeit, ich bin so ein bisschen, also ich esse überhaupt gern und so. Das ist dann mehr so ein bisschen zum mich wieder einstellen.
Es muss einem ja auch etwas kosten, oder? Ich meine, wenn ich jetzt nicht gerne Gemüse habe und das Gemüsefasten mache, wäre es jetzt auch nicht so der Sinn vom Ganzen, oder?
Ja, es ist einfach mal einfach Aussteigen aus dem Gewohnten und was selbstverständlich ist, nicht mehr für selbstverständlich anschauen, oder? Und es ist natürlich sowieso so, wenn man dann eine Weile lang etwas nicht mehr hat, geniesst man es auch viel mehr. Und gleichzeitig gibt es einem natürlich eben, wenn man dann vielleicht wieder Lust hat und sagt, nein, ich nehme es jetzt nicht, ist das auch der Moment wie ein Trigger, wo man sagt, hey, jetzt denke ich an dich, Jesus Christus. Ich denke, was an die Zeit, die du da durchgemacht hast, für uns aus Liebe. Also es ist wie dann ein Erinnerung, oder, wenn man zum Handy greift und sagt, jetzt will ich zuerst WhatsApp lesen, sagen, nein, ich habe mir vorgenommen, das heute mal nicht oder vielleicht einfach nur eine halbe Stunde oder so. Das erinnert ja einem dann und bringt einem dann wie ein bisschen aus der Bahn, sodass man kann sagen, hey, im Moment ist für mich Beziehung zu Gott, zu Jesus einfach wichtiger als die anderen Gewohnheiten.
Also die Fastenzeit ist wirklich gekoppelt an den Karfreitag und den Ostertag, den du Verstehung darstellst, würdest du aber schon sagen, es braucht einen Verzicht, aber das muss ja in dem Sinne nicht 40 Tage sein, oder? Man kann auch kürzer, oder es gibt ja auch viele Leute, die dann gar nichts machen. Ist das dann auch ein Weg, oder findest du schon, der Verzicht gehört eigentlich zum Osterfest schon ein bisschen dazu?
Nein, ich glaube, alles, was man müsste in der Religion, oder, ist ungesund. Und darum soll jeder selber, ich tue natürlich das auch nicht 40 Tage machen, ich mache vielleicht eine Woche oder zwei, oder, und dann haben wir auch mit der katholischen Zeit haben wir so Fastenwochen gemacht, damals, das ist sehr schön gewesen, also wo man dann wirklich eine sogenannte Saftwoche gemacht hat, man hat sich jeden Morgen dann getroffen und in der Gemeinschaft natürlich verzichtet, ist dann viel, viel motivierender und dann hat man natürlich eben besinnlich dann zusammengekommen, hat Bibeltexte gelesen, hat sich auf das Evangelium konzentriert und so. Also das gibt es in ganz vielen Kirchengemeinden, gibt es so Angebot, wenn man das nicht selber machen will. Aber eben, das machen die selten 40 Tage. Und es gibt vom Blauen Kreuz auch die Initiative Timeout, die vor allem auch im Suchtbereich sagt, hey Leute, tun euch jetzt selber wieder mal ein bisschen schauen, könnt ihr verzichten darauf, weil wenn ihr nicht mehr könnt verzichten, dann ist es sicher heikel. Also von dort her hat es eine gute Sache. Es hilft einem zur Vorbereitung natürlich, aber es muss nicht sein, oder? Und es ist ja dann der Steigerungslauf, den du erwähnt hast, kommt ja dann mal noch zuerst der Palmsonntag, wo dann die ganze Karwoche einläutet. Das ist der Einzug von Jesus, den man dort feiern.
Und das ist natürlich wie bei allem so, wenn du auf etwas verzichtest oder dort auch, sage ich mal, investierst in den Verzicht, ist ja nachher der Höhepunkt auch anders, als wenn du einfach so auf ihn würdest zugehen. Aber das sage jetzt nicht, dass die Bedeutung weniger wird, wenn man es nicht macht, aber es kann ein Gewinn sein, oder?
Also ich empfinde es natürlich einfach das Bewusstsein, oder? Also eben, wir sind so eingedeckt von Informationen, von Beschäftigungen auch und ich bin ein sehr starker, medienorientierter Mensch, lese gerne Zeitungen, hören, schauen, forschen, neugierig und so. Und dann gibt es für mich natürlich, ich meine, wenn ich jeden Tag eine Stunde brauche für Medienkonsum, dann habe ich eine Stunde vorig. Und die mal anders fühlen, ja, das gibt einfach wieder ein bisschen eine andere, nicht Qualität, aber ein anderes Bewusstsein, für was mache ich dann die Dinge, und eben halt dann die Verbindung zu Gott auch zu vertiefen, zu stärken. Wie wir das ja auch in den Beziehungen machen, ja gewisse Ehepaar sagen, ein Abend gehört einfach uns und nicht den Kindern und so. Eigentlich tut man dann mehr Zeit reservieren für Gott.
Ja, und wenn wir jetzt auf dieser Zeitreise von dieser Passionszeit, Fastenzeit weitergehen, das sind ja die ersten paar Wochen, es steigert sich immer mehr hin und nachher kommt so langsam die heiße Phase, kann man sagen, oder? Ja. Man kommt so ein bisschen, man nähert sich dieser Karwoche, ja. Und ich glaube, da gibt es dann schon noch ein paar Tage, wo wir auch noch speziell müssen erwähnen, die wieder eine besondere Bedeutung haben. Ich glaube, Palmsonntag, das Wochenende vor Ostern, wäre wahrscheinlich so der erste Tag, oder siehst du noch einen anderen Tag vorher?
Nein, es ist schon der Palmsonntag, oder? Also Palmsonntag Sonntag, dort feiert man den Einzug von Jesus in Jerusalem. Palmsonntag, ja, weil dann die Leute haben ja gerufen, Hosianna, sei dem König oder David oder so.
Das steht, wo er mit dem Esel einreitet, genau. In Jerusalem, so eine siegreiche Szene, und sie fädeln mit Palmen.
Ja, sie werfen Palmen sogar auf die Strasse und so, oder Kleider auf die Strasse, also drüber reiten. Das ist sehr symbolisch, oder? Also, das Pferd ist eigentlich damals Symbol gewesen für Luxus, Kriegross, für Würdeträger. Und dass er mit dem Esel kommt, das ist natürlich schon mal eine Symbolik dahinter, dass er bescheiden kommt, demütig kommt und Esel als Zeichen vom Friedenfürst, der da reinkommt. Und Palme ist natürlich, das Werfen hätte eine Provokation sein für das römische Besatzungstruppen. So hat man früher die Sieger einmal empfangen, oder? Zeichen vom Sieg von denen, die gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass dort bereits so ein bisschen, ja, in Jerusalem anfangen, Unruhe aufkommen, und darum haben die auch die religiöse Establishment sofort eingegriffen und sagen, hey, schau, dass das Volk ruhig wird, eben weil sie haben Angst gehabt, dass das sonst eine Provokation könnte sein für die Besatzungsmacht. Aber das wird gefeiert natürlich. In der katholischen Kirche, meinte ich, werden auch Zweige dann gesegnet und verbrannt oder so. Also es sind ganz interessante Traditionen. Natürlich haben wir keine Palmen da. Also sie kommen ja immer mehr auch. Aber es sind dann einfach irgendwelche Zweige, die dann gesegnet werden und auch eine Bedeutung haben.
Und bei dieser Geschichte ist ja schon noch spannend. Du hast jetzt wie eine Sichtweise von der Verknüpfung reingebracht. Ich habe mich eben immer gefragt, das ist ja auch speziell. Ich meine, er zieht dort triumphal ein und die Leute rufen, der König ist da, wo Jesus mit dem Esel einzieht. Und ein Zeitchen später ist er dann am Kreuz und man hat ihn eigentlich wie als grössten Verbrecher angestellt. Das ist wie so, wie bringst du das zusammen, zuerst der König und ein Zeitchen später ist er dann einfach der Verräter.
Ja, es ist natürlich eine ganz spannungsgeladene Geschichte gewesen, oder? Man kann sich das vergleichen mit Demonstrationen heute, oder? Wenn da Hunderte und Tausende schreien, das ist machtvoll gewesen, oder? Also der Lärm von der Straße. Und ich stelle mir vor, das ist verbunden gewesen, wirklich mit der Idee, jetzt kommt er nach Jerusalem, jetzt rührt der Trümmer raus, jetzt übernimmt er die Macht und tut das grosse Davidsche Friedensreich aufbauen vom König David, wo man ja davon geträumt hat. Das ist ja der halbe in Osten hat er das mal gelenkt und geleitet und regiert. Also, und ich denke, es hat dann eben gekippt. Also unter denen, die jetzt da Hosianna, dem Sohn Davids, schreien, die haben wirklich erwartet, jetzt kommt der Himmel auf Erde, jetzt kommt etwas ganz Neues. Und das ist ja dann nicht eingetreten. Und da denke ich, bei denen, die Kreuzigung gerufen haben, Kreuzigin, Kreuzigin, hat auch ganz fest die Enttäuschung, den Frust mitgewirkt, dass er jetzt den Umsturz nicht angebracht hat und sie weiter müssen unter dieser römischen Besatzung leben.
Bevor wir zum Karfreitag gehen, gibt es ja noch einen weiteren Tag, wo eine spezielle Bezeichnung hat, nämlich der Gründonnerstag, der Tag vor dem Karfreitag. Das ist jetzt nicht ein Tag, wo wir in unserer Gesellschaft frei hätten. Ein höherer Feiertag ist wieder Karfreitag. Und trotzdem, rein von der ganzen Geschichte in dieser Zeit, hat er doch auch sehr wichtige Bedeutung.
Oder? Ja, also jetzt in vielen Kirchengemeinden tut man dann die ganze Karwoche speziell begehen. Also bei uns hat es immer zu Abend um 7 Uhr eine Zusammenkunft gegeben, wo die Leute gekommen sind. Man hat dann dort Texte gelesen. Man hat zum Beispiel das Wort von Jesus am Kreuz. Es gibt da die 7 Worte am Kreuz, hat man ausgelegt. Man hat zusammen viel gesungen, liturgische Gesänge. Also so auch wieder die Steigerung, oder? Montag, Dienstag, Mittwoch, bis dann zu dem grünen Donnerstag, wo daran erinnert, dass Jesus dort zusammen war mit seinen engsten Freunden, seinem engsten Kreis und das letzte Mal mit ihnen gegessen hat. Oder? Und darum heisst in der reformierten Kirche, in der katholischen, heisst das Eucharistie. Das Abendmahl bei uns eben Abendmahl, oder? Obwohl wir es oft am Morgen nehmen, Abendmahl. Warum? Es war das letzte Essen von Jesus.
Das letzte Abendmahl in dem Sinne.
Genau, das letzte Abendmahl. Oder? Und Gründonnerstag, man weiss es auch nicht ganz genau, warum Gründonnerstag ist einfach von grün, Hoffnung, oder dann gibt es das von grünen, an dem Donnerstag. Am Donnerstag haben auch die Büsser, die man Grünen gesagt hat, wieder dürfen zurück in die Gemeinde kommen. Also die, die für ein Jahr oder so ein bisschen wie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist, weil sie irgendwie, ich weiss auch nicht, bei was ertappt worden ist, die haben dann wieder dürfen zurückkommen. Und andere tun das Wort Grünen, meinte ich, heisst es auch übersetzen mit einfach Briegen, grennen, sagen wir auch, glaube ich, im Berndeutsch heisst es auch grennen. Also könnte auch so sein, oder? Aber es ist der Anfang eigentlich vom Leiden von Jesus, wo er das letzte Mal mit diesen Freunden zusammen war. Und dort ist ja bereits Diskussion gekommen. Er sagt, irgendeiner unter uns wird mich verraten. Und das ist schon für mich sehr spezielle Stimmung. Die Jungen haben dann rumgeschaut, rumgelassen. Ja, wer könnte sie, wer könnte sie? Und er sagte dann, einer, der das Brot mit mir jetzt in die Soße dunkelt, der ist es. Und das war ja dann der Judas gewesen.
Und der war ja am Anfang auch noch dabei gewesen, aber der ist ja fluchtartig, wie es in der Geschichte so erwähnt ist, hat er dann ja den Raum verlassen. Ist, glaube ich, im Abendmahl, wo sie zusammen das Brot gebrochen haben und den Wein getrunken haben, gar nicht mehr dabei gewesen und hat nachher alles in den Weg geleitet. Und das ist ja nachher so ein bisschen der Übergang vom Gründonnerstag in den späten Abend rein, wo Jesus mit seinen Jüngern dann in den Garten Gethsemane gegangen ist, oder? Und dort kann man ja sagen, hat das Leiden wirklich auch angefangen, oder?
Ja, also für mich ist ja dort etwas ganz Erstaunliches. Also Jesus hat das geahnt oder gewusst sogar, dass jetzt etwas passiert, oder? Und eigentlich hätte er ja dort noch aussteigen können, Jesus. Mhm. Also sie hätten alle den Judas können päckeln. Und das ist für mich schon mal symbolisch, oder? Also da hätte er das erste Mal Gewalt angewendet. Und er hat keine Gewalt angewendet. Wie hätte er den Judas können stoppen, oder? Also man hätte ihn müssen nehmen oder was auch immer. Aber dass er das nicht macht, das hat für mich schon mal Bedeutung, oder? Dass Jesus wirklich weiter den Weg gegangen ist, wo er gedacht hat, das ist meine Berufung, mein Weg. Und dann geht er eben in die Nacht raus, in den Garten geht es immer noch, wo es dann für ihn auch ganz schwierige Momente gibt.
Ja, wie zum Beispiel dort im Garten, wo er ringt mit Gott und nachher später auch der Festnahme. Er ist ja dann im Garten festgenommen worden. Und es zieht sich ja so ein bisschen durch die ganze Nacht durch, eigentlich dann ja, bis eben zu dem Freitag, der Karfreitag, oder? Ja, der, ja, symbolische Tag, wo Jesus eigentlich gestorben ist und wir heute auch beginnen. Ist ja für viele auch ein trister Tag. Ich mag mich häufig auch erinnern, Karfreitag, da hat es immer mal geregnet. Hat irgendwie auch noch gepasst. Der Tag wird von vielen immer sehr als trist gesehen. Meine Frau verzichtet an dem Tag, glaube ich, auf Sachen. Bewusst Fleisch, Süßigkeiten. Sie kommt aus einer katholischen Tradition.
Ja, es ist natürlich der Todestag, oder? Und schon in der Nacht fängt das Tötelige an, oder? Also, und das finde ich so beeindruckend und auch hilfreich. Es wird beschrieben, Jesus hat Todesangst bekommen. Und das ist für mich so tröstlich. Er kennt das, oder? Also, wenn wir mal sehr bedroht sind oder auch im Sterbeweg sind, wenn wir auf dem letzten Weg sind und uns dann so Angst bekommt, trotz allem Glauben, trotz allem Vertrauen, dann bin ich so dankbar, dass er das kennt. Und wenn man dann in so Situationen zu ihm ruft, dass man weiss, man wendet sich jemandem im Gebet, in der Klage, in der Angst, wo das versteht und nicht einfach sagt, beiß zusammen, tu doch nicht so, tu doch nicht simulieren. Also schon dort hat er durch einen ganzen dunklen Moment durch müssen und hat ja Gott geschrien einmal, du bitte den Kelch an mir vorbeigehen lassen, wenn es irgendwie möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Also das ist schon mal das Leiden. Und was ich vorher nicht erwähnt habe, beim Gründonnerstag, beim Abendmahl, gibt er ja dem Brotbrechen und dem Trinken von dem Glas Wein ja bereits Bedeutung und sagt, hey, ich breche jetzt das Brot und so, wie ich das Brot breche, wird dann mein Körper zerbrochen, zerschunden. Und auch am Wein gibt er ja dann, tönt das ist mein Blut, das für euch vergossen ist, tönt das zu meinem Gedächtnis. Und dann, das ist so ein bisschen wie die Vorbereitung. Er weiss es, was kommt, oder er ahnt es. Und dann die Angst, dass allein sein, die Jünger, er nimmt ja ein paar mit und sagen, betet mit mir, aber ich schlafe die. Also schon dort hat er eine tiefe Einsamkeitserfahrung gemacht und gemerkt, durch all das muss ich allein durch. Und dann sind ja dann die Tempelwache mit Knüppel und Kerzen und Schwerter und der Judas. Und das ist ja für mich auch ja, etwas so Bizarres, oder? Der Judas hat gesagt, damit ihr in der Dunkelheit wisst, wer ihr müsst festnehmen, dem gebe ich einen Kuss. Also der Verräterkuss, das ist ja eigentlich auch so das Verkehrte, oder? Sonst küssen wir den als Zeichen von der Hingabe, von der genau. Zuwendung oder sogar von der Liebe. Oder? Und er missbraucht das Zeichen. Das sieht eben, wie die Wahrheit kann verleugnet werden. Dazumal und sicher auch immer wieder in unserer Weltzeit.
Wir schweigen nicht. Darum versammeln sich Christinnen und Christen auf dem Bundesplatz zu Bern am 31. August zur Kundgebung «Verfolgung jetzt». Schweigen du nicht. 365 Millionen Christinnen und Christen werden weltweit verfolgt wegen ihrem Glauben. Komm du am 31. August auf Bern. Zusammen geben wir den Verfolgten eine Stimme und sensibilisieren die Öffentlichkeit für die unfassbare Menschenrechtsverletzung. Verfolgung jetzt. Eine Aktion von 7 christlichen Organisationen, die sich für Religionsfreiheit einsetzen. Und von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. www.verfolgung.ch www.verfolgung.jetzt.
Und nachher sind ja all die Gerichts- oder einfach Verhandlungen gekommen mit dem Hohen Rat von den Juden. Dann ist er von den römischen Statthalter geführt worden und alle haben mit ihm reden. Und er hat eigentlich gar nicht viel gross gesagt. Die Instanzen haben ja gemerkt, dass er unschuldig ist und gleich haben sie irgendwie nichts können machen, weil sich eben das Volk dann aufgewühlt hat. Aber dort habe ich mich auch schon gefragt, wenn er etwas gesagt hätte, wäre es dann, ich habe glaube die Stelle gerade heute Morgen gelesen, ja, wenn er etwas gesagt hätte, wäre es dann echt anders gekommen. Weil der Herodes ist ja sehr interessiert gewesen, ihn kennenzulernen, statt. Und dann hat er einfach nichts gesagt.
Also das war ja so ein Zwischenspiel gewesen, der Herodes, oder? Also Herodes hat wollte ein Wunderzeichen. Der Herodes war der König gewesen, eingesetzt auch von der römischen Besatzung als König, und er hat vor ihm nicht einfach, er war eben nicht ein Zauberer gewesen. Der Herodes hat einfach ein Spektakel und ein Spiel wollte, gefunden. Der soll jetzt von mir zeigen, wie so ein Zirkusdompteur, oder was er da mit dem Leuchten machen kann, was er kann machen mit Gottes Kraft. Und das hat er natürlich verweigert. Vielleicht muss man schon so sagen, sein Weg, weil er so konsequent gegangen ist, der hat nicht anders können enden als im Tod. Und zwar nicht, weil er hat wollen sterben, sondern weil er eine Bedrohung geworden ist für die religiösen Führenden. Immer mehr ist das Volk ihm nachgelaufen, immer mehr haben eben von ihm Erwartungen gehabt, durch seine Auftritte, auch durch seine Botschaft. Es ist eigentlich wie heute, die Mächtigen haben oft sehr Angst. Und die Mächtigen damals, vor allem die religiös Mächtigen, haben Angst bekommen von ihm. Und sie haben ja schon voraus mehrmals probiert, ihn zu beseitigen und mundtot zu machen. Und darum ist das eigentlich gar nicht anders möglich gewesen. Sie hatten Neid, sie hatten Missgunst und sie mussten um ihre Position fürchten. Besonders dort, wo er dann in Jerusalem den Tempel gegangen ist und Geldwechsler rausgerührt hat. Er hat gesagt, ihr habt eine Räuberhöhle gemacht, aber das ist ein Gebetshaus. Und von diesen Wechslern haben ja die religiösen Führenden ihr Geld gehabt, ihre Pfründe gehabt, oder? Und da hat er das Portemonnaie, also ins Zentrale, ins Wespennest eigentlich gestichen und ihre Macht anzweifelt auch. Und darum haben die nicht anders können als sagen, wir müssen den auf die Seite bringen. Jetzt ist einfach die Frage, wie können wir das römische Reich dazu bringen, also die Vertreter, dass sie das wirklich vollziehen.
Und dort ist ja dann auch der Satz gefallen, er ist der König der Juden, er hat also für sich beansprucht, er ist der Messias, der Heilsbringer. Das ist ja schlussendlich wahrscheinlich auch einer dann von den wesentlichen Anklagepunkten gewesen, die sie ihm an den Kopf rühren können.
Das ist das Tröpfchen, das es fast zum Überlaufen gebracht hat, aber es ist schon voll vorher. Man hat etwas gebraucht, oder? Man hat wie gewisse Länder auch mal gesagt, ja, die ist Blasphemie und darum haben die gemacht. Das ist eigentlich noch der Grund gewesen, der letzte, den wir gefunden haben, haben wir gehört, oder? Wo er gesagt hat, ja, ich bin Gottes Sohn, ja, ich bin der erwartete Messias. Und das ist für mich auch wieder einfach täuscht beeindruckend, wie er zu sich gestanden ist, weil er gewusst hat, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin das, dann tut er sich selber Todesurteil sprechen. Also einmal mindestens vor einem Hohen Rat. Und ja, dass er sich nicht beugen lassen hat, dass er sich nicht unterkriegen lassen hat, obwohl das sein Leben gekostet hat. Das eben, darum ist Karfreitag schon ein trauriger Tag, aber auch irgendwie etwas anderes. Also ich bin stolz auf Jesus. Also, oder wie soll ich sagen? Er ist so ein starkes Vorbild, wie er das durchgehalten hat und halt eben dann nicht mehr diskutiert hat, dann nicht mehr irgendwie etwas wollen in den Weg führen, um ihn aus der Situation rauszureden, sondern wie du gesagt hast, er ist konsequent, mit wenigen Worten, auch vor dem Pilatus dann, vor dem Vertreter vom Römischen Reich. Dort hat er einfach gesagt, wo er gefragt hat, bist du der König vom Juden? Sagt er, ja, du sagst es, ich bin's. Und mehr hat er nicht mehr gesagt. Mehr hat gefunden, wenn's gar nicht, was wollen wir da noch diskutieren? Das ist mein Anspruch, das ist meine Berufung, das ist meine Überzeugung, das ist meine Gewissheit. Ich bin der Sohn von Gott, der Gesandte von Gott.
Eben, und du sagst es, nachher ist ja wirklich der Weg auch konsequent gegangen ans Kreuz. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so fest ins Detail gehen, was er da alles für Leiden und Schmerzen erlebt hat. Manchmal kann man es ja auch gar nicht so richtig fassen, was da wirklich alles passiert ist. Da hilft manchmal einem auch noch, auch wenn es intensiv ist, so einen Film zu sehen wie «The Passion of Christ». Man spürt dann eigentlich, was die Tat eigentlich auch war. Er ist den Weg ans Kreuz gegangen und ist wirklich gestorben. Aber wie wir ja wissen, es war nicht das Ende gewesen, oder?
Genau. Also vielleicht noch zu dem Weg. Und gell, was einfach zeigen, wir Menschheit hat sich nicht gross geändert. Also die Brutalität und Grausamkeit, die er erlebt hat, das verhöhnt werden, verspottet und so weiter, das gefoltert, geschlagen, Dornenkronen, die man ihn angedrückt hat, das Animalische, das da durchkommt, oder? Das erleben wir heute ja eigentlich auch wieder. Und das erschreckt einem, dass das wieder möglich ist. Und auch da wieder, alle Menschen, die so Sachen erleben, finden in ihm Verständnis. Weil er hat das selber auch durchgemacht, oder? Und wenn aus den Gefängnissen geschrien wird, wegen Ungerechtigkeit, durch Folter, was es so schlimm und schrecklich ist, oder? Bei Jesus findet man Verständnis. Ja, ich weiss, wie das ist. Ich weiss, wie das ist, Mut ist. Und darum ist er für mich so ein Adressat, wo für mich so, wo ich alles kann bringen und ich weiss, ich finde bei ihm Verständnis.
Und zum Glück, eben, die Geschichte ist ja eigentlich auch gleiche Freudengeschichte, weil eben am dritten Tag ist er wieder auferstanden und das feiern wir ja an Ostern.
Ja, das ist jetzt eben der Höhepunkt in dem Sinn, oder? Es ist ja zum Glück oder Gott sei Dank nicht dort bleiben im Tod und darum ist das ja das Schöne, dass am Ostermorgen, also ich meine, es ist ja überraschend gewesen, also wo Frauen an das Grab gegangen sind und gesehen, der Stein ist weggerollt, sie haben ihn wollen salben, sie haben ihm nochmal eine würdevolle Bestattung wollen machen, also würdezentrierte Art ins Verabschieden und dann sind sie von einem oder zwei Engel empfangen worden. Das sind Berichte ein bisschen verschieden. Aber auf jeden Fall sind Engel dort, oder ist ein Engel dort gewesen, der gesagt hat, hey, ihr Frauen, und es ist auch interessant, dass Frauen das zuerst dürfen hören, er lebt, geht zu den Jüngern und sagt ihm einen Treffpunkt. Also sie haben quasi ein Date abgemacht, wo er dann in Galiläa ihnen wird wieder begegnen. Und ich meine, das ist so überwältigend gewesen. Also auch ein Schock, ja. Ein Schreck, oder? Also ein leeres Grab. Nein, was ist jetzt da passiert? Also darum wird es ein bisschen verschieden geschildert. In der einen Text ist es gerade Juhui und Halleluja und mega und cool. Und andere Texte sagen, sie sind zuerst erschrocken oder stund und haben es fast nicht können glauben. Die Frauen, und das hat auch bei seinen engsten Freunden, oder, hat das zuerst vor allem Zweifel ausgelöst. Und Petrus ist auch noch ans Grab und nochmal sind sie schauen und so. Aber nachher ist er ja dann immer mehr erschienen. Der Apostel Paulus schreibt sogar, es sind mal 500 Menschen zusammen erschienen während 40 Tagen. Also die Überzeugung ist immer wieder mehr gewachsen. Ostern hat stattgefunden. Jesus lebt, der Tod ist überwunden und der Apostel Paulus sagt so, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Also auch die widergöttlichen, menschlichen und geistlichen oder geistigen Mächte haben ihn nicht können im Tod halten, sondern Macht von Gott, die Lebensmacht ist stärker und darum ist das Fest ja auch mit dem Frühling schon zusammen. Winter ist ja wie Tod, oder? Es stirbt ja alles und dann sprüßt alles wieder auf und darum ist das so eine Verbindung Ostern, das Glaubensmäßige, plus die Natur, die auch wieder zum Leben kommt.
Mir gefällt die Geschichte von diesen zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, sind so schön, wo ja auch in die Zeit fällt, nachdem Jesus auferstanden ist, wo sie wie mit ihm anfangen zu reden und sie merken eigentlich den ganzen Weg nicht, dass eigentlich Jesus mit ihnen redet und er sagt ihnen auch, er ist doch auferstanden, haben das nicht gemerkt und am Schluss sagen sie so, hat nicht das Feuer in uns brennt, wo wir mit ihm zusammen gewesen sind. Ich finde, das beschreibt es auch noch gut, so eine Freude, wo innerlich wie ein Feuer aufsteigt, über das, dass der Retter wieder da ist. Ich würde gerne auf aber Tradition auch noch ein bisschen sprechen kommen, wenn wir jetzt, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, wir haben es mit Osterhasen gefeiert, mit Eili, aber wenn man jetzt nicht so in der Kirche unterwegs ist, steht ja Ostern für ganz andere Sachen und man verbindet es vielleicht gar nicht so mit der Auferstehung von Jesus Christus. Weißt du, wie das gekommen ist, dass wir das Fest heute in der Gesellschaft so feiern, wie wir es feiern?
Ja, es ist ähnlich wie Weihnachten, oder? Also, wenn es die Wirtschaft übernimmt, dann geht es vor allem ja auch um wirtschaftliche Sachen. Aber spannend ist ja, dass jetzt gerade in der Zeit ein grosses Magazin von einem der grössten Detailhändler hier in der Schweiz hat einen Quiz drin, wo man Preis kann bringen kann, wo gefragt wird nach der Bedeutung von Ostern. Und es gibt immer drei Antworten. Und das finde ich mega. Also, ich habe manchmal den Eindruck, je mehr man sich vielleicht tut ein bisschen vom Inhalt wegwenden, irgendwann kommt die Zeit, wo man sagt, jetzt wollen wir eigentlich gleich wieder wissen, warum Osterhasen, warum Eier, was machen wir denn da? Und das ist ein Medium, das eine Million Auflage hat, wo man jetzt hätte mitmachen und dann ein paar Gutscheine hätte können gewinnen, um dann dort zu posten. Also das habe ich total toll gefunden und habe selber ein bisschen die Fragen angeschaut und es ist einfach cool, ist ja ähnlich wie unser Osterparcours, dazu mal mit der Familie, oder man hat es irgendwie gemischelt, aber man hat doch gespürt, da ist noch etwas dahinter. Und ja, es ist halt so, es entfremdet sich manchmal ein bisschen etwas, oder? Man hat ja früher auch Karfreitag, ich mag mich erinnern, in der Kindheit, das ist wirklich sehr traurig gewesen, da ist nur klassische Musik gelaufen, da hat natürlich kein Kino gegeben, kein Theater gegeben, kein Fußballmatch gegeben, also das ganze Leben ist ein bisschen wie eingestellt worden, so wie an einer Beerdigung, oder?
Es hat noch einen anderen Stellenort gehabt.
Und das ist natürlich ganz anders. Und ja, es zeigt einfach, unsere Gesellschaft hat sich verändert, hat sich zum Teil auch ein bisschen vom Christlichen her entfernt oder entfremdet gewisse Leute, ja, genau, auch, die sagen, ja, ich kann mit dem Glauben oder mit dem Gottesbild oder so nicht umgehen. Und trotzdem merke ich immer wieder, ist gleich, wird man es den Kindern erklären. Und wenn man jetzt auf Homepage geht oder so und eingibt Ostern, da gibt es da auch Kindersendungen, die den Kindern erklären. Also es ist nicht verschwunden und auch Radio, die können das am Schluss irgendwo bringen. Also von dort her wird es nicht mehr so kirchenzentriert feiert, aber viele Leute interessiert es gleich. Oder Medien, und da bin ich ihnen wieder sehr dankbar, wenn ich vorher von Medienfasten geredet habe, die können das selber von sich aus sagen, hey, wir wollen doch den Leuten das zeigen, woher unsere Tradition kommt.
Gibt es denn da Anknüpfungspunkte, wo dann so Sachen gekommen sind wie Eili und Hase aus der ursprünglichen Geschichte her? Jetzt von
ja,
der
natürlich.
Bibel?
Also die Eier sind besonders symbolträchtig. Oder als erstes Mal, man hat ja nicht Eier fasten, Eier essen, oder? Und wie hat man Eier können haltbar machen? Man hat es natürlich gesotten, oder? Man hat es dann auch rot angemalt früher. Rot war ja die Liebe gewesen, Farbe fürs Leben, aber auch für Blut. Und aus dem hat sich dann die Farbigkeit auch entwickelt. Aber das Ei ist ja auch das Zeichen vom Tod und von der Auferstehung. Also die Schale ist kalt, es ist nichts bedeutet und wie der Stein am Grab, oder, wo weggestoßen wird, kommt aus dem Ei raus das Leben. Also wo dort her ist das Ei ein starkes Symbol für die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich finde das eigentlich schön. Natürlich mit dem Eierdeutschen denkt man vielleicht nicht immer gerade dran, aber, aber symbolmässig zeigt es, da ist etwas, sieht tödlich aus, kalt, unscheinbar. Und mal geht die Schale auf und das Küken kommt raus unter der Wärme vom Huhn oder bei uns natürlich Hüpfelamp, oder? Also unter der Wärme, unter der Energie von Licht, von Sonne, entwickelt das Leben. Und das kann man sagen, unter der Energie von Gott ist Jesus wieder auferstanden. Also es ist eine Kraft von da rausgekommen und hat ihn aus dem Grab geholt. Und das symbolisiert mir eigentlich ein Ei sehr gut.
Was würdest du jetzt beim Haas sagen? Ist der einfach so als Marketinginstrument dazugekommen oder gibt es da auch noch Verknüpfungen?
Also das Haas ist einfach, das ist für mich jetzt weniger eindeutig, oder? Also der Haas ist das erste Tier, das ein Junge geleitet hat im Frühling. Also auch in der Lebung, oder? Die Fruchtbarkeit, Leben kommt da raus und es ist sehr fruchtbar. Also Hasenweibli kann bis 20 Junge im Laufe des Jahres auf die Welt bringen. Also könnte das so ein bisschen ein Hasenpunkt sein. Und ich denke, es hat aber auch noch mit anderem zu tun. Hasenfleisch ist sicher ein günstiges Fleisch gewesen und Küngel, oder? Also auch wir haben oft einen Küngel gehabt, früher in der Tradition. Und da hat es ja die Küngelzüchter gegeben, oder? Und die hat man dann relativ günstig, hat man dann so Fleisch bekommen. Und das hat man dann gegessen am Oster, weil man das erste Mal wieder hat dürfen Fleisch essen nach 46 Tagen. Und von dort her hat das vielleicht auch eine Verbindung. Und dann habe ich mal noch gesehen, ein Bischof von Ambrosius, hat er glaube ich geheißen im 4. Jahrhundert, der Schneehase kann ja aufs Fell wechseln, also von Schnee. Mhm. Und er hat gesagt, das ist das Symbol von der Verwandlung, von der Auferstehung vom Leben. Also so ganz verschiedene Deutungslinien. Und ich denke, irgendjemand hat mal das angefangen und dann wie Halloween, oder? Irgendjemand hat mal gefunden, das ist noch cool, holen wir jetzt von den USA an. Und jetzt verbreitet sich das ja immer mehr. Und am Schluss weiss man gar nicht mehr, wo ist das und was bedeutet das. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich beim Haas auch passiert.
Ein Trend setzen, ja.
Ja, genau.
Und so wie jetzt der Haas und das Ei ja in der Gesellschaft Ostern bedeutet, gibt es ja sicher auch so lebendige Traditionen in der Kirche, wo man auch noch pflegt, da Karfreitag, Ostern und so. Bis zum Gründonnerstag hast du vorher ein bisschen erläutert, ja, was er ja in der Kirche macht. Was ist jetzt so Karfreitag und Ostern? Was gibt es da für Traditionen in der Kirche? Wie feiert ihr, wie beginnt ihr das Fest?
Also Karfreitag ist einfach ein sehr würdevoller Karfreitag-Gottesdienst gewesen. Also entsprechend die Musik auch, meistens klassische Musik mit zusätzlichen Instrumenten oder einem Chor, der auftreten ist und ganz, ganz zentrales Abendmahl. Wo erinnert wieder an das Abendmahl von Jesus Christus und wo erinnert, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat, dass Verbindung mit Gott wieder hergestellt werden kann. Also das ist dort ein ganz starker Akzent. Sonst hat es nicht unbedingt andere Brüche. Und dann Ostern, das ist schon einmal ganz anders. Also da gibt es ja bei uns im Pfäffi und der Pfäffikersee da im Kanton Zürich, der sogenannte Ostermarsch und ganz verbunden auch mit der katholischen Kirchengemeinde. Die katholischen Freunde müssen ein bisschen früher aufstehen, weil man trifft sich am 5 bei der katholischen Kirche beim Osterfeuer und dort wird dann auch die Osterkerze angezündet, die dann zu der reformierten Kirche getragen wird und die wird uns geschenkt, also das ganze Jahr brennt die am Sonntag immer ein Geschenk von der katholischen Kirche. Ich finde das so ein schönes Zeichen von der Verbundenheit und da gibt es in der reformierten Kirche auch ein paar Stichwort. Und dann läuft man um den See Richtung Seegräben. Und dort ist man in der dunklen Kirche und dann wird das Osterlicht eingetragen. Und alle können Kerzen haben und es werden Kerzen angezündet. Und dann geht man dort auf die Gräber von dem Friedhof Seegräben, obwohl man da vielleicht gar niemanden kennt. Aber einfach so ein bisschen das Auferstehung und das Licht und mit dem Tod ist nicht zu Ende. Ich meine, Ostern heisst, mit dem Tod ist nicht zu Ende. Also der hat wirklich nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat Gott, hat Jesus. Und nachher laufen wir weiter und dann kommt die Sonne langsam hoch. Also der Marsch geht dann Richtung Wetzikon am See an und dann ist die Sonne aufgegangen. Und eben, man läuft am Licht entgegen, Vögel pfeifen, die Natur wird wach. Es ist einfach sehr, sehr eindrücklich, wie man die Natur gefühlt in dem Morgen rein. Und dann landet man auf dem Römerkastell, dort hat es wieder ein Feuer, dort hat es Musik, dort wird es wieder ein paar Worte, dort wird man eben musikalisch auch die Auferstehung geführt. Es sind meistens Trompeten, Posaunen, also fröhliche und freudige Instrumente, eben das Gaudi, Juhui und Feier und Festen. Und nachher geht man ins Kirchengemeindehaus von unserer Kirchengemeinde und kommt das Währschaftsmorgen über, weil es ist manchmal recht kalt oder recht windig oder recht regnerisch, aber es ist sehr, sehr begehrt. Also da kommen ganz viele Leute und auch viele Leute, die sonst nicht so kirchlich nahe sind, schätzen das einfach, das Feiern vom Aufleben von der Natur und auch eben halt das Erinnern an Ostern und das Osterlicht. Das ist mal der eine und dann gibt es für die, die nicht mehr durchhalten, nachher noch mal einen Gottesdienst in der Kirche und das ist schon sehr speziell. Also da wird die ganze Kirche vorne riesige Töpfe mit Sträuchern, die blühen, also richtig sind nicht Blumen, sondern sind Sträucher, die der Gärtner reintun hat. Also riesig, alles grün und hell und fröhlich und lebendig und Musik und so. Also man feiert wirklich den Ostermorgen und sieht das auch in der Dekoration von der Kirche und es ist ein fröhlicher Gottesdienst und auch das Abendmahl wird dort nochmal gefeiert und auch dort ist der Teil von der Freude, von dieser Feier. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er lebt, der Tod ist besiegt und das ist so wie ein Rückruf. Hey, ihr lieben Menschen, kommt wieder zurück zu eurer Urquelle, zu Gott. Versetzt euch wieder in Verbindung. Alles, was bis jetzt getrennt hat, ist aufgelöst durch Jesus Christus. Kommt zurück und lasst uns wieder zusammen leben, Himmel und Erde, Gott und Mensch. Und es ist einfach dann ein Fest im Leben. Wir sind nachher raus in den Wald und den Parkour und nachher grillieren. Also das ist auch die Stimmung von dem Auferstehen, vom Lebendigen, vom Fest.
Tönt nachher eine lebendige Tradition und jetzt gerade ein Einblick natürlich in eine spezifische Lokalkirche, die das ja tut, zelebrieren. Ich kann mir vorstellen, da gibt es ganz viele verschiedene Traditionen und auch Brüche, die man da pflegt, je nach Ort, wo man ist. Wir haben jetzt Traditionen angeschaut und vorher sind wir ja auch auf Geschichte selber eingegangen und auf die Wegposten durch die ganze Passionszeit, der Palmsonntag, der Gründonnerstag, Karfreitag, wo dann reinmündet in den Höhepunkt von Ostern. Wenn wir jetzt das nochmal zusammenfassend bündeln, was würdest du das hervorheben in der Bedeutung von Ostern? Was bedeutet dir das und was ist da wichtig?
Was mich einfach sehr dankbar stimmt und sehr beeindruckt, sehr tief berührt, ist einfach, wie Jesus den Weg konsequent gegangen ist. Er hätte x-mal die Möglichkeit gehabt, daraus rauszuschlüpfen, sich zu bügeln lassen, sich daraus rauszuschleimen. Ich meine, im Garten Gethsemane hätte er auch abhauen können. Wo er gemerkt hat, Judas hat das jetzt im Sinn, wäre auch ein Punkt, wo er hätte können sagen, packet Judas, jetzt hole ich die 12 Legionen Engel. Und er ist eben konsequent gewesen, auch in Bezug auf seine Verkündigung. Oder? Also er hat das auch jetzt in der schlimmsten Zeit gelebt, wo er verkündigt hat, also Gottesliebe, Nächstenliebe, bis hin zu Findesliebe, hat ja am Kreuz gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also da ist einfach schon für mein eigenes Leben und ich würde das wahrscheinlich nie so durchmachen, empfinde mich Feigling, aber einfach das tut mir eine ganz tiefe Hochachtung ihm gegenüber und eine grosse tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit. Das ist mal das eine. Dann einfach die Liebe ist stärker als der Tod, auch als die römische Macht. Natürlich, menschlich, irdisch gesehen, haben sie ihm den Körper wegnehmen können, oder? Aber er sagt ja noch, Menschen können einem nur den Körper wegnehmen, aber nicht den Geist, nicht die Seele, oder? Und die Überwindung von dem Gesellschaftspolitischen, oder? Auch die Elite da in Jerusalem, die Religiösen, haben gefunden, jetzt ist er mundtot, jetzt ist vorbei, oder? Hat das Gegenteil bewirkt. Das ist ja dann eine riesige Bewegung daraus geworden und hat sich aufbreitet und auch...
Bis heute besteht sie.
Bis heute, oder? Also, und halt einfach fürs persönliche Leben auch, nur fürs Glaubensleben, die Gottesverlassenheit. Wo er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das erlebt man selber auch in schwierigen Zeiten und das hilft mir sehr. Dürfen zu klagen, aber zu wissen, zu vertrauen. Irgend nach jedem Karfreitag und in jedem Menschenleben gibt es Karfreitag-Tage, Karfreitag-Wochen, kommt einmal Ostern und das gibt es so wie der grüne Dunstig drin, oder das Hoffnung, dass da mal wieder auch nach dem grossen Leiden und spätestens dann, wenn wir dann die Erde verlassen, dass da Ostern wird.
die Hoffnung zeichnet ja schlussendlich das Fest von Ostern aus. Also danke vielmals, Peter Schultes, für das Gespräch, haben wir da können eintauchen. Und mit dieser Osterfolge schliessen wir dann auch fürs erste Mal die Serie ab von den Festen und Ritualen in der Kirche. In der nächsten Folge starten wir dann mit einem neuen Schwerpunkt. Wir widmen uns verschiedenen Lebensfragen. Starten tun wir dann mit der Frage, ist denn mein oder unser Leben von Gott eigentlich von A bis Z durchgeplant oder doch nicht? Am Mikro war Karl Dittli. Bis zum nächsten Mal.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.